Insofern, wer die Arbeit, die einer aufwendet, ist nicht die Arbeit, die entgolten wird, sondern die Arbeit, die entgolten wird, ist die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige und nicht die wirkliche des Individuums. Und zu gesellschaftlich durchschnittlich notwendig gehört auch, ob sie überhaupt notwendig war, die Arbeit. Nicht bloß, ob sie so schnell und so lange gedauert hat, wie die Arbeit des anderen oder die Arbeit im Durchschnitt der Branche, sondern ob sie überhaupt nötig ist. Da hat einer selber gearbeitet, da hat einer vielleicht sogar im Durchschnitt der Produktivität gearbeitet, also auch nicht länger gebraucht, als normalerweise gebraucht wird, um, sagen wir mal, ein Bett herzustellen. Aber es gibt keine, nicht genug Käufer von Betten. Das gesellschaftliche Bedürfnis nach Betten ist schon befriedigt. Das heißt, der eine wollte zwar einen Wert herstellen, er wollte eine Ware, die einen Tauschwert hat, herstellen. Aber das ist ihm nicht gelungen. Weil es nach seinem Produkt keinen Bedarf gibt, ist er mit seinem Versuch, einen Bedarf für sich auszunutzen, angeschmiert. Er scheitert, er wollte einen Wert herstellen, hat aber keinen Wert hergestellt. Damit sollte jetzt klar sein, wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der den Menschen ihre Arbeit entgolten wird, sondern in der die Arbeit, die einer aufwendet, das Mittel ist, mit dem er dann in Konkurrenz tritt. Die Arbeit, die einer aufwendet, ist das Mittel seiner Konkurrenz. Und ob und in welchem Maß diese Arbeit dann als gesellschaftlich durchschnittlich notwendige gilt, ist gleich von Käufern anerkannt wird. Das erfährt der Mensch erst am Markt. Erst hinterher stellt sich heraus, ob seine Arbeit überhaupt Teil der gesellschaftlichen Arbeit war oder ob er sich das bloß eingebildet hat. Das alles ist der Volkswirtschaftslehre, also unserem Gegner in der ganzen Welt, über die wir jetzt reden, das alles ist der Volkswirtschaftslehre nicht unbekannt. Also, dass die Marktsubjekte unbedingt egoistisch sind, dass sie nur an ihren Vorteil denken, dass sie die anderen ausnutzen wollen, so gut es geht, das ist denen alles geläufig. Das ist nicht der Punkt. Aber die Volkswirtschaftslehre ist dann nicht faul und sagt, die mögen so bösartig gegeneinander sein, wie sie wollen. Die unsichtbare Hand des Marktes führt dazu, dass dann doch das größte Glück der größten Zahl rauskommt. Also seit Adam Smith gibt es diese unsichtbare Hand des Marktes. Der Markt, die große Retorte, jeder geht furchtbar egoistisch rein, aber er kann ja für sich bloß was tun, wenn er den anderen auch einen Dienst leistet und auf die Weise kommt am Schluss der größte Nutzen der Allgemeinheit raus. Stimmt nicht. Wenn erstmal der Standpunkt der ist, produziert wird, um die Bedürfnisse anderer auszunutzen, um an deren Arbeit, Arbeitsprodukte und an deren Dienstleistungen ranzukommen, um sich andere zu Diensten zu machen, dafür macht man sich selber zu Diensten. Wenn das mal der Standpunkt ist, dann gibt es nie mehr einen Rückweg zum Nutzen. Dann ist der Nutzen eigene und der Fremde dem Standpunkt unterworfen, dass es uns, na, ich sag mal gleich, dass es ums Gelderwerben geht. Und Gelderwerben, die Volkswirtschaftslehre tut so, Geld wäre sozusagen das große nützliche Mittel, um viel Nutzen zu stiften. Das ist nicht die Sache. Ich will einmal ein paar Konsequenzen aufzeigen. Wenn also wir in einer Gesellschaft leben, in der für den Tausch produziert wird, in der also jeder, der produziert, Tauschwert produzieren will. Und das heißt, diese Zugriffsmacht aufs Produkt anderer erzeugen will. Da ist eins schon mal klar. Jeder nutzt Bedürfnisse anderer aus, aber will sie nicht bedienen. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Das heißt dann aber auch, Bedürfnisse, die sich für Erwerb nicht ausnutzen lassen, werden auch überhaupt nicht bedient. Bedürfnisse, die nicht zahlen können, die gibt's, Aber Bedürfnisse, die nicht zahlen können, existieren ökonomisch überhaupt nicht. Das ist der erste Hinweis auf von wegen das größte Glück der größten Zahl. In einer Gesellschaft, wo es um den Erwerb von Tauschwert geht, um die Erzeugung von Tauschwert, damit man am Markt Zugriffsmacht auf die Produkte anderer erwirbt, da wird das Bedürfnis anderer benutzt, aber nicht befriedigt. Und das heißt, Bedürfnisse, die sich nicht benutzen lassen, weil sie den Erwerbssinn des Anbieters gar nicht befriedigen können, die kommen überhaupt nicht, die existieren ökonomisch nicht. Deswegen gehört zu einer Gesellschaft, wo es um den Wert geht, immer und von allem Anfang an, dass neben der Bedürfnisbefriedigung, die es gibt und die gelingt, eben dort, wo der Käufer Geld zum Einkaufen hat, neben der Bedürfnisbefriedigung, die es gibt und die gelingt, existiert die größte Not, unbefriedigt. In einer solchen Gesellschaft ist es auch klar, dass eine rationelle Reihenfolge unmöglich ist. Was Sie mit der rationellen Reihenfolge meinen, ist Wichtiges zuerst. Solange noch Leute unter Brücken schlafen, baut man keine Maseratis. So was meine ich. Erst wenn die notwendigen Bedürfnisse befriedigt sind, dann kommen die Spielereien. In einer Gesellschaft wie der unseren ausgeschlossen. Das Bedürfnis gilt so viel, wie es an Tauschwert in der Hand hat. Und deswegen wird die größte Not nicht befriedigt und der größte Spleen bedient. Dann, wenn er eben mit Geld ausgestattet ist. Weitere Folge aus diesem Produzieren für den Markt. Alle Risiken einer anarchischen Produktion sind privatisiert. War vorhin schon mal die Rede davon. Wenn einer es nicht schafft, die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit hinzubringen, nehmen wir an, einer ist einfach ungeschickt. Ja, ist nicht so schnell und nicht so flink wie die anderen. Effekt, er erzeugt mit seiner Arbeit weniger und wenn es schlimm genug ist, überhaupt keinen Wert. Obwohl er einen gewissen Nutzen für seine Umwelt auch noch stiften könnte. Denkt man jetzt nicht bloß an schlimm Behinderte, denkt man meinetwegen, andere sind krank. Wieder andere sind alt. Die können durchaus irgendeinen Nutzen erzeugen. Aber Wert mit ihrer Arbeit können sie nicht mehr erzeugen. Erstens graduell weniger und dann, wenn sie eine gewisse Schwelle unterschreiten, überhaupt nicht. Einer versucht das gesellschaftliche Bedürfnis auszunutzen für sich, produziert was und verschätzt sich im gesellschaftlichen Bedarf. Sein Pech. Er hat gearbeitet, er hat sich angestrengt. Ergebnis null. Ja, und das denke ich immer, wenn man durch die breite Gasse geht und sieht, dass von Monat zu Monat diese Boutiquen wechseln. Ich denke mir immer, wie viele Menschen ruinieren sich eigentlich in dem Versuch, den Markt da Angebot zu machen. Jede Boutique, wenn sie aufgemacht wird, da müssen doch 100.000 Euro erstmal investiert werden, damit die Lichtreklame stimmt und aller Zinnober und so weiter. Die 100.000 werden schon furchtbar viel nie verdient. Da haben sie für den Rest ihres Lebens Schulden. Das war dann ihr Versuch, in der Marktwirtschaft Fuß zu fassen. Was weiter noch drinsteckt im Produzieren für den Markt. Dass der wahre Produkt, wie gesagt, erinnern nochmal dran, aber es ist schon oft geschafft worden. Jeder, der dem Markt ein Angebot macht, muss einen Gebrauchswert produzieren. Irgendwas Nützliches. Wobei übrigens, das muss man ja wissen, es kommt nicht darauf an, dass ich das nützlich finde. Also ob ich die Variation von Klingeltönen bei Handys nützlich finde, ist eine Sache. Aber wenn es Menschen gibt, die Geld dafür hinlegen, dann beweisen sie, dass sie es nützlich finden. Und das reicht ökonomisch völlig. Es kommt nicht darauf an, dass ich das nützlich finde oder irgendeine Kommission der Vernünftigen oder so. Es ist einfach erforderlich, dass es welche gibt, die Geld dafür hinlegen. Das ist der Beweis, die halten es für dieses Geld wert. Die halten es für nützlich, die geben das Geld dafür aus und damit hat sich dieses Produkt als Gut, das ist ein Teil der gesellschaftlich notwendigen Gesamtarbeit, die Arbeit, die da drauf verwendet worden ist. Erwiesen. Also es wird irgendwas Nützliches erzeugt, aber es wird doch, das Nützliche wird doch eigentlich von jedem, der das Nützliche erzeugt, erzeugt, um in Wahrheit Geld zu erzeugen. Ja, auf unserer Stufe von Marx heißt es immer noch, um Tauschwert zu produzieren. Ist ja auch so. Aber wir wissen, der entwickelte Tauschwert und in der Praxis unseres Alltags ist die Tauschwertseite der nützlichen Dinge, ist die Geldseite, ihr Preis und das Geld, das man für sie hinlegen muss. Jeder will also in Wahrheit Geld erzeugen. Und im Geld, das ist jetzt eine Besonderheit, die ist wert, dass man noch einen Augenblick drüber nachdenkt. Im Geld, was hat man da eigentlich? Geld ist wirklich gesellschaftliche Macht als Gegenstand. Geld ist Macht über andere Leute und Macht über den Reichtum der Gesellschaft, Macht, die man in der Hosentasche mit sich rumtragen kann. Echte schöne moderne Besonderheit. Ja, auch so modern ist ja auch gar nicht. Macht über andere, über ihre Arbeit, über ihre Dienste und über das, was sie haben. Macht, die man als Ding besitzt. Und diese Zugriffsmacht, ja, hat jetzt die eine Seite. Reichtum in dieser Gesellschaft ist Zugriffsmacht und nicht Genuss. Auffällige Geschichte. Nicht das, was man sich unter Reichtum so denkt, so nach dem Muster schöne Dinge, gut ausgestattete Wohnung. Es sind bloß die Nutzenseiten. Der Reichtum, um den es geht und den jeder zu erzeugen versucht mit seinem Angebot, das er den Markt macht und machen muss. Der Reichtum, um den es geht, ist Geld. Und das ist nicht, sind nicht die nützlichen Dinge, sondern die Zugriffsmacht auf sie. Geld ist eine komische Geschichte. Es ist die Möglichkeit aller nützlichen Dinge und die Wirklichkeit von keinem. Ja, das Geld kann man nicht essen. Geld ist jetzt aber ausgerechnet das allerwichtigste Bedürfnis in dieser Gesellschaft. Schöner Hammer. Ausgerechnet der abstrakte Reichtum, der Reichtum, der für sich gar nicht nützlich ist, sondern bloß Zugriffsmacht darstellt. Ausgerechnet der ist die wichtigste, ist das allerwichtigste. Hinter dem ist man her. Und wenn man hinter Geld her ist, hat man in dem das einzige Bedürfnis, das wirklich maßlos ist. Es ist, ja, wer Volkswirtschaftslehre studieren muss, lernt in der ersten Sitzung, wie heißt es immer, die Abkürzungen weiß ich jetzt nicht, aber Bedürfnis größer Güter. Also es ist eine Ungleichung, Bedürfnis größer Güter oder so ähnlich. Das haben sie jedenfalls der alte Rechtenwald an der Wieso immer richtig, halt so halb mathematisch und B größer G. Der Mensch ist unersättlich, der will immer mehr. In Wahrheit ist der Mensch überhaupt nicht unersättlich und er will von nichts immer mehr, außer vom Geld. Jedes andere Bedürfnis hat sein Maß in sich. Der eine will mehr Bier trinken, der andere will weniger Bier trinken, aber keiner will endlos viel Bier trinken. Der eine will länger Fernsehen, der andere will nicht so lang Fernsehen. Keiner will endlos viel Fernseher in seinem Zimmer stehen haben. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Das kann luxuriös sein und dann eine große Sache sein, aber auch die hat ihr Maß. Nur Geld hat es nicht. Geld ist das Bedürfnis oder Geld ist die, das Gut, von dem kann man nie genug haben. Und von dem hat man definitiv nie zu viel. Und so sehr wir alle lachen können über die Liebe zum abstrakten Reichtum, wenn sie so für sich auftritt. Ja, viele haben doch in ihrer Kindheit Mickey Maus gelesen. Und da gibt es doch die Figur des Dagobert Duck. Und der setzt sich auf einen Goldhaufen drauf und planscht so mit dem Gold. Und das freut ihn. Und das kann schon ein junger Mensch als ziemlich absurd durchschauen. Der ist ein Schatzbildner. Und als Schatzbildner die Absurdität. Er liebt den abstrakten Reichtum für sich. Und als solcher ist er verrückt. Aber machen wir uns nichts vor. Wir alle sind gezwungenermaßen Schatzbildner. Jeder, der aufs Alter strahlt, steht in der Gesellschaft in dem Widerspruch, dass er eines sicher weiß, dass seine Bedürfnisse sich täglich erneuern und er immer wieder Geld braucht, und eines weiß er sicher nicht, ob er morgen noch an eins rankommt. Und aus dem Widerspruch folgt für alle, dass man Geld fürs Alter zurücklegen muss. Dass man also ohne Bezug aufs Bedürfnis, ohne einen noch irgendwie rechenbaren Bezug aufs Bedürfnis, Geld aufhäufen muss. Also sich Geld auf einen Haufen zu legen, wirklich zum Zweck machen muss. Und aus dem Widerspruch raus, ich habe morgen auch noch Bedürfnisse, aber ich weiß nicht, ob ich morgen noch an Geld rankomme. Ich weiß, dass ich irgendwann, wenn ich alt werde, sowieso keinen Weg mehr zum Geld verdienen habe. Aus dem Widerspruch heraus weiß auch jeder, dass mehr zurücklegen immer besser ist als weniger zurücklegen. Und das ist schon ein Ausdruck für maßlos. So, jetzt haben wir also einige ganz wenige Schlüsse aus Produktion für den Markt. Wenn in einer Gesellschaft die Arbeit dafür verrichtet wird, dass Tauschwert erzeugt wird, was ist da los? Schon eine ganze Reihe ziemlich fundamentaler Verurteilungen. Jetzt gehen wir mal weiter. Der Marx seinerzeit hatte das Problem, ob die Arbeit Wert schafft, überhaupt nicht. Es war ihm vollkommen klar, war Selbstverständlichkeit. Nicht bloß damals, das ist ja Selbstverständlichkeit. Übrigens, denkt mal einen Augenblick aus dem Buch raus an die Welt. Wenn man in einer Kanzlerin im Land hat, die sagt, wir müssen alle mehr arbeiten, wenn wir unseren Wohlstand in Zukunft sichern wollen. Ja, ist denn da die Frage, ob Arbeit die Substanz des Reichtums der Gesellschaft ist, ob Arbeit den Reichtum schafft, ist denn das überhaupt noch wert, dass man das in Frage stellt? Oder umgekehrt, jetzt haben wir Aufschwung, ja? Gott sei Dank gibt es wieder Arbeit in Deutschland. Oder wir müssen die Löhne senken, die Steuern für die Unternehmer senken, um Arbeit in Deutschland zu halten. Alle die Sprüche gehen unseren Regierenden total locker von den Lippen. Aber wenn es einen von denen, vor allen Dingen, wenn er ein VWL-Studium hinter sich hat, wenn es einen von denen fragt, ja und, du gibst doch ziemlich zu, dass hier Arbeit den Reichtum schafft, sagen sie, na, so einfach kann man das nicht sagen. Aber wie gesagt, dem Marx ist das überhaupt kein Problem. Keine Sekunde hat er da eine Frage gehabt, er sagt, na, selbstverständlich, das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist, und das lohnt ein Gedanke, welche Arbeit in Wirtschaft, oder anders ausgedrückt, viel besser noch ausgedrückt, welche Rolle die Arbeit spielt, wenn es darum geht, Wert zu schaffen. Und da sind wir jetzt im zweiten Abschnitt. Nicht ob sie Wert schafft, sondern welche Rolle sie spielt, wenn es darum geht, Wert zu schaffen. Das ist die Frage. Und da kommt jetzt folgende interessante Überlegung. Ursprünglich erscheint uns die Ware als ein zwieschlächtiges. Gebrauchswert und Tauschwert. Später zeigt es sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Es ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Merkt man jetzt schon. Er unterscheidet sich von der nationalökonomischen Klassik nicht darin, dass er sagt, die Arbeit ist die Substanz des Wertes. Das hat er Adam Smith und das hat er Ricardo auch gesagt. Aber er sagt, das ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der ganzen politischen Ökonomie dreht. Was für eine Arbeit es ist, die den Wert schafft. Also, jetzt redet er von einer zwieschlechtlichen Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit. Zweiartig, zwieschlechtlich. Sieht man nämlich, das kommt der zwieschlechtliche Charakter, sieht man nämlich von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit ab. So bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv ist. Also, was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, die Arbeit, die Gebrauchswerte schafft, die nützlichen Dinge, unterscheidet sich ja von der anderen Arbeit, die andere nützliche Dinge schafft, gerade so wie sich die nützlichen Dinge untereinander unterscheiden. Die Arbeit, die den Tisch herstellt, ist eine andere Arbeit als die eine Schallplatte herstellt. Sodass, wenn wir sagen, es ist die Arbeit, die in den Dingen steckt, wir ja nicht nur vom Gebrauchswert der Ware, sondern auch vom Gebrauchswert schaffenden Charakter der Arbeit absehen. Wenn zwei Arbeiten im Tausch gleichgesetzt werden und einander gleich gelten, wenn zwei Waren einander gleich gelten und darin auch die Arbeiten, die aufgewendet worden sind, gleich gelten, dann ist die Frage, welche Arbeit oder inwiefern ist Arbeit oder was an der Arbeit kann man da eigentlich gleichsetzen, wenn man alles das, was an ihr die gebrauchswertschaffende Seite ist, weglassen muss, denn nach der Seite hin unterscheiden sich ja die Arbeiten und da kann man sie gar nicht gleichsetzen. Also, dass die Uhrmachertätigkeit eine Uhr macht, dass die darauf berechnet ist, dass die da planvoll und technisch fein ziseliert ist, eine Geschichte. Das andere ist, jemand trägt einen Sack Mehl von einem Platz zum anderen. Der tut was vollkommen anderes. Ihr Arbeit wird gleichgesetzt im Tausch, weil die Arbeit des einen in der Ware des einen, der Arbeit des anderen in der Ware des anderen gleich gilt, werden die Arbeiten irgendwie fürs Gleiche genommen. Dabei sind sie doch ganz verschiedene. Jetzt ist die Frage, bloß abstrakt sind sie gleich, bloß als Arbeit überhaupt. Aber was ist dann Arbeit überhaupt getrennt von den nützlichen Seiten der Arbeit, die nützlichen Dinge hat erzeugt. Jetzt sagt der Marx, abstrakte Arbeit ist nur Verausgabung. Es klingt ein alles furchtbar wie Wortgeklingel und selbstverständlich, aber das ist ein Hammer. Dass die Verausgabung menschlicher Lebenskraft Quelle und Index des Reichtums ist. Ich lese mal das nächste Zitat und erläutere das nächste Zitat noch, weil da wird deutlich, wieso das so verrückt ist. Dass die Verausgabung, das was die Arbeit den Menschen kostet, dass das die Quelle und der Index, also das Messende des Reichtums ist. Wieso das so absurd ist. Es kommt in diesem Zitat, das jetzt, das eine überspringe ich da mit dem Dienst, der geleistet worden ist. Komme ich zu dem anderen. Ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Leuchtet ein. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger produktiver Tätigkeit im gegebenen Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Derselbe Wechsel der Produktivkraft der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Schwer zu überblicken, ja? Ich mag es mal mit einfachen Worten der Sprache des 21. Jahrhunderts, vielleicht reicht es schon. Der Marx vergleicht da was. Der sagt, die Arbeit, soweit sie nützliche Dinge schafft, wird doch immer ergiebiger, je höher die Produktivkraft wird. Also je kleiner der Arbeitsaufwand pro Produkt ist. Wenn ich ein nützliches Ding in der halben Zeit herstellen kann, dann habe ich die Potenz der Arbeit, nützliche Dinge herzustellen, verdoppelt. Produktivkraft steigert den Reichtum, soweit er Gebrauchswertreichtum ist, soweit es um die nützlichen Dinge geht, also um den eigentlichen Reichtum jeder Gesellschaft. In der Gesellschaft, wo das Produzieren den Zweck hat, Wert zu erzeugen, ist gleich, den Zweck hat Tauschwert, ist gleich, den Zweck hat Geld zu erzeugen. Zählt aber gar nicht die Nützlichkeit der Tätigkeit, sondern zählt der Aufwand. Sodass ich, wenn ich eine Ware in doppelter Zeit herstellen kann, pro Stück bloß noch den halben Wert produziere, oder anders ausgedrückt, ich kann überhaupt in einem Arbeitstag nie mehr Aufwand erledigen als einen Arbeitstag. Wenn der Arbeitstag viermal so produktiv ist wie vor 20 Jahren, werden die Gebrauchswerte immer mehr, das Wertprodukt des Tages wird nie mehr. Ist übrigens auch nicht so unbekannt, wenn man denkt an die technischen Produkte in unserer heutigen Konsumwelt, die Waschmaschinen und so Zeug. Die sind im Laufe der Zeit billiger geworden. Warum? Weil weniger Arbeit drinsteht.